Ob ich hier bin, ist so, dass Hans-Jörg Sprenger und Margret heute in Emmen sind, in der Gemeinde, wo ich ja zu Hause bin. Man hat mir gesagt, das sei Glückssache hier. Ah, zum Glück ist nicht alles Glückssache, aber das hat doch funktioniert, ja genau. Es ist so, dass wir in der Gemeinde in Emmen regelmäßig für euch in Ilanz beten, unterstützen und ja, einfach ganz geschickt die Anliegen und so bleibt die Verbindung und es ist uns ein Anliegen, dass ihr als Gemeinde euch weiterentwickeln dürft und auch wenn ihr Adonia-Konzert habt oder irgendetwas, dann bekommt das die Gemeinde in Emmen mit und wir beten auch dafür und so ja, sind wir miteinander ein Stück verbunden. Ihr seid auch vor Fragen mit, wie geht es weiter mit den Räumen, glaube ich. Ja, so die Baufrage einfach, wie was läuft da? Hans-Jürg und Margit werden heute Morgen in Emmen eine historische Versammlung miterleben. Nach dem Gottesdienst werden wir die Gemeinde nach jahrelangem Suchen von neuen Räumen informieren über ein Bauprojekt, das jetzt plötzlich ganz schnell ins Laufen gekommen ist und die Gemeinde wird heute informiert. Sie werden die ersten Pläne sehen und ja, und dann werden wir hoffentlich in einiger Zeit abstimmen können. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr im Herbst die neuen Räume beziehen können. Das ist der Fahrplan. Baueingabe ist schon gemacht, weil wir ja mitbeteiligt sind an einem größeren Projekt. Und das können wir einfach auf diesen Zug aufspringen und dann unser Projekt in diesem großen Projekt verwirklichen. An guter Lage, an der gleichen Straße, wo wir jetzt sind als Gemeinde. Das war uns sehr wichtig, weil wir wirklich in der Wohngegend sind, ganz gut strategisch gelegen. Man kennt dieses Gebiet in der ganzen Region. Mooshüsli ist einfach ein Begriff von den Sportanlagen und auch ja, einfach was dort abgeht. Sind wir gespannt, wie das weitergeht. Und so bleiben wir miteinander in Verbindung als Gemeinden, denke ich, noch eine Zeit lang und sind gespannt auch, wie es bei euch weitergeht. Ja, wir haben einen guten Einstieg gehört. Eigentlich sollten wir uns immer wieder neu auf die Schultern klopfen, wenn wir zusammenkommen. Wir haben etwas zu feiern. Wir sind so unglaublich beschenkt. Wir haben das Schönste, das Wertvollste, das es überhaupt gibt, dürfen wir haben. Ein nie endendes Leben in höchster Qualität. Es gehört uns einfach. Das haben wir in unserem Besitz. Und ich denke, jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollten wir einander auf die Schultern klopfen oder und sagen, du, erinnerst du dich? Denk daran, dass wir sind so beschenkt, also da sollte Freude aufkommen und einfach, ja. Ich weiß, wir haben auch immer etwas zu klagen. Es gibt viele Dinge, die uns bedrücken. Ich sage euch jetzt nicht meine Anliegen und was mich zurzeit beschäftigt. Es reicht die Zeit gar nicht, aber das können wir ein bisschen auf die Seite schieben und uns einfach ausrichten und sagen, Jesus, du bist einfach so fantastisch. Wir haben das Schönste, das Wertvollste und ich wünsche mir, dass es andere Menschen auch entdecken, dass sie den Zugang finden dazu, zu diesem riesigen Geschenk, das wir als ewiges Leben bezeichnen. Wir sagen das manchmal so leicht, es fällt uns so, ja, so ein Begriff, wir haben ewiges Leben und es erschüttert uns manchmal gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet, dass wir von Gott mit diesem Geschenk einfach so überschüttet wurden. Und wir haben in der Bibel viele Beispiele, die uns Mut machen, diesem lebendigen Gott wirklich zu vertrauen. Und wir tauchen heute in eine Geschichte ein vom König Hiskia, also ins Alte Testament. Also eine sehr umfangreiche Geschichte. Hiskia ist eine ganz große Persönlichkeit, so in dieser Galerie von Persönlichkeiten im Alten Testament, so in der Königszeit des Volkes Israels, aber schon gegen Ende. Also Mose liegt schon weit zurück und so sind schon Generationen vergangen. David, der das Königtum dann einführte, beziehungsweise Saul, aber dann David ausbaute und dann kamen viele Könige, Brüderkrieg, zwei Reiche und dann ging es drunter und drüber und ab und zu taucht in diesem Umfeld, das auch stark wieder von Götzendienst geprägt war, wo man diesen lebendigen Gott vergessen hat, taucht plötzlich eine Gestalt auf, die sich vornimmt, ich kehre zurück zu diesem lebendigen Gott, der uns damals aus Ägypten befreit hat. Und Hiskia ist so eine Gestalt. Und weil Hiskia so eine wichtige Gestalt ist, so viel erlebt hat, ist seine Geschichte in 3 Bibeltexten aufgeschrieben. Und zwar 2. Könige 18 und folgende Kapitel ist das geschrieben. Dann eine Wiederholung, ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aus 2. Chronike 32. Und dann noch Jesaja 36 und folgende Kapitel ist diese ganze Geschichte von Hiskia, wird uns da überliefert. Hiskia wuchs in einem total gottlosen Umfeld auf. Sein Vater war ein sehr gottloser König, hat den Götzendienst gefrönt. Er hat den Tempel total verlottern lassen. Also da wurde nicht mehr geopfert, Gott war in weite Ferne gerückt. Und in diesem Umfeld ist Hiskia aufgewachsen. Und dann wurde Hiskia König. Und dann heißt es von ihm, und das ist schon sehr beeindruckend, Hiskia vertraut dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es einen König im Lande Juda, der ihm gleichkam. Er blieb dem Herrn in allem treu und hielt die Gebote, die der Herr Mose geboten hatte. Hier kommen 2 Begriffe, die über Hiskia stehen. Auf der einen Seite seine Treue. Hiskia vertraute dem Herrn und dann seine Treue, Gehorsam, sagen wir mal, dem Wort Gottes gegenüber. Das sind so 2 ganz starke Kennzeichen von Hiskia. Ich möchte eines zuerst herausheben, Hiskia. Für ihn war das, was Gott gesagt hat. Er hat ja die 5 Bücher Mose, so Teile des Alten Testaments, die entstanden, längst nicht das, was wir haben in der ganzen Fülle, die Bibel. Aber das, was da war, das Reden Gottes war für ihn eben Reden Gottes. Das ist absolute Wahrheit. Das war die Grundlage in seinem Leben. Darauf baue ich mein Leben, darauf baue ich mein Königtum, darauf baue ich alles, was ich tue, auf das Wort Gottes. Und ich kann nicht genug betonen, ich kämpfe immer dafür, die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn es die Bibel nicht mehr ist, was dann sonst? Dann bleibt uns nichts mehr übrig als einfach irgendwelche Philosophien, wo wir nicht wissen, ob sie jetzt stimmen oder nicht stimmen. Und für mich ist es so, wenn man mich fragt, ja, wie begegnest du diesem lebendigen Gott? Dann ist es eben, diese Grundlage, wenn ich die Bibel lese, dann ist diese Geschichte, sind diese Aussagen für mich wahr. Und wenn ich jetzt eintauche so in eine Geschichte wie eben bei Hiskia und werden sehen, der hat Gott auf eine ganz eindrückliche Art erlebt, dann ist das für mich gegenwärtig. Also ich tauche ein in diese Geschichte und wenn ich das so lese und mir das vor Augen stelle, dann ist das wie wenn ich in dieser Zeit da war und es miterlebt habe, weil ich diesen Worten glaube. Und sage, ja, genau das hat Gott gewirkt. Das hat Gott gewirkt damals bei Mose, als er einfach das Meer teilt. So, wenn ich das lese, bin ich innerlich dabei und erlebe es mit, weil ich diesem Wort glaube. Oder wenn ich die Geschichte lese von Elia, wie er da mit den Baalspriestern auf dem Berg war und dann die Baalspriester ihre Gottheiten angerufen haben, den Gott Baals, und da kam eben kein Feuer vom Himmel. Und dann betet Elia ein einfaches Gebet und Gott erwies sich als der Allmächtige, er schickt ein Feuer auf den Altar, verzehrt die alles. Wenn ich das lese, dann bin ich dabei, weil ich diesen Worten Glauben schenke und dann begegne ich diesem lebendigen Gott. Wie wenn ich damals dabei war. Und wenn ich der Bibel nicht mehr glaube, löst sich das alles auf, oder? Ja, wo ist Gott? Ja, ich weiß es ja nicht. Und deshalb ist das ganz entscheidend. Gott freut sich, wenn wir seinem Wort Glauben schenken. Wenn wir diesen Aussagen vertrauen, dann bekommt mein Leben eine Grundlage und ich begegne diesem Gott. Und ich darf ihn erleben, wie zum Beispiel Hiskia. Seine Geschichte ist spannend. Es ist schon spannend, so diese Aussage, wenn man denkt, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist. So ein gottloses Umfeld. Götzendienst. Jerusalem, wo er aufwuchs, im Königshaus, wenn er auf den Tempelplatz ging oder Tempelstamm, da war nichts mehr los, da war nur noch Unrat und einfach, es ist alles verlottert. Und dann fällt er diesen Entschluss. So will ich nicht weiterleben. Und er vollzieht eine radikale Wende. Ich habe mich gefragt, was hat ihn wohl dazu bewegt? Ja, verständlich, wenn sein Vater auch schon ein gottesfürchtiger Vater gewesen wäre, oder? Gesagt, ja, genau so will ich werden. Aber das war es nicht. Ich denke, dass Jesaja eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Geschichte, die sich dann abspielt, auf die wir kommen, bei Hiskia, da spielt der Prophet Jesaja, der war ein Zeitgenosse von Hiskia, spielt eine wichtige Rolle im Leben von Hiskia. Und ich denke, dass der Einfluss von Jesaja, die Verkündigung von Jesaja, die Warnung bei Jesaja vor dem Götzendienst, die Warnung, nicht den lebendigen Gott zu verlassen, all diese Botschaften, die wir in Jesaja lesen, dass die einen Eindruck machten auf Hiskia. Und er sagte, ich höre auf Jesaja, ich kehre zu diesem lebendigen Gott zurück. Ich denke immer wieder, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann sehen wir eine gute Saat. Oder Jesaja hat offenbar eine gute Saat gesät. Hiskia hat auch eine gute Saat gesät, weil er das Wort Gottes ernst nahm für viele Menschen, die dann auch auf diesen Weg eingeschwenkt sind. Wir sehen eine gute Saat, wenn wir der Bibel glauben. Es darf Frucht tragen. Und wehe, wenn wir genau das Gegenteil tun. Ich möchte nicht in der Haut stecken eines Menschen, der andere Menschen von der Bibel weggeführt hat. Nun zur Geschichte von Hiskia. Hiskia hat hier nicht nur einfach so gesagt, ich werde Gott treu sein, ich will ihm vertrauen, sondern er hat das ganz konkret umgesetzt. Er führte eine sogenannte Reform ein. Zuerst einmal hat er den Götzendienst beseitigt. Das war der erste Schritt, den Götzendienst beseitigt. Also all die Götter, die Statuen und so, die da herumstanden, die sein Vater auch aufgebaut hat und eingeführt hat. Sein Vater hat ja einen völlig verkehrten Schluss gezogen. Er hat mit Amram gekämpft und dann war dieser König stärker als er. Und dann dachte er, der Amram hat stärkere Götter als ich, also nehme ich diese Götter und verehre sie. Das ist ein völlig verkehrtes Denken, oder? Und dann hieß Kia, der erste Schritt, er zerstörte diese Götzen. Er reinigte sein Land vom Götzendienst. Dann stellte er den Tempel wieder her. Bauleute haben das alles gereinigt, wieder in Ordnung gebracht und dann fingen sie wieder an zu opfern. Also eigentlich sie fingen wieder an, Gott zu ehren und zu loben. Zweite Chronikbücher können wir das nachlesen. Es war eine Folge von, er vertraute Gott, er hielt das Wort Gottes, er befolgte es. Dann kommt der dritte Schritt. Er stellt fest, weil er das jetzt in der Bibel gelesen hat, oder? Mosebücher. Gott hat uns gesagt, dass wir das Passa feiern sollen. Dieses Fest jedes Jahr feiern sollen, damit wir nicht vergessen, dass Gott uns befreit hat. Dass wir sein Volk sind, dass er mit uns einen ganz speziellen Bund eingegangen ist. Vergiss das nicht und Gott setzt das Passalam ein und zur Zeit Hiskia hat man das nicht mehr gefeiert. Eben man hat andere Götzenfeste gefeiert. Und Hiskia hat das gelesen. Wir sind beauftragt, das Passa wieder zu feiern. Und er hat das eingeführt. Priester wieder reaktiviert und Vorbereitung getroffen und so. Und dann gibt es ja eine Reinigungszeit, dass man überhaupt am Passafest teilnehmen darf. Er hat auch das abgespaltene Nordreich, das war gerade so im Untergang, hat der Boten gesandt, kommt auch, wir feiern wieder das Passafest. Einige kamen, andere haben gelacht darüber, aber sie haben wieder Passa gefeiert. Das war so die religiöse oder die geistliche Reform, die Hiskia ausführte. Und vielleicht werdet ihr motiviert, diese Geschichten nachzulesen. Ich werde nur auszugsweise so Kernverse einblenden, weil das sind ja eben ganz viele Kapitel. Wisst ihr, was die Folge war von dieser Reform? Zu Gott zurückzukehren. Kann es eigentlich in drei Begriffen zusammenfügen. Erstens, es kam Freude auf. Wenn man diese Texte liest, spürt, kommt dieser Begriff einige Male. Es war Freude. Plötzlich kam eine Freude auf. Wir kehren zu Gott zurück. Wir ehren ihn neu. Wir feiern. Da kam Freude auf. Mussten sie ja nicht mehr ihre Steingötzen da rumschleppen oder und wieder befestigen und so. Aber irgendwann ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja der lebendige Gott. Das Zweite, was aufkam, ist, Gott erhörte Gebete. Finden wir in diesen Texten, Gott hörte auf ihr Rufen. Gott hat wieder geantwortet. Gebetserhörungen fanden statt. Und das Dritte, sie haben den Segen Gottes ganz praktisch erlebt. Zum Beispiel 2. Chronik 31, so 9 und 10, das ist noch spannend, da haben sie ja Geld zusammengelegt und auch materielle Güter, damit der Gottesdienst im Tempel wieder stattfinden kann. Einfach, dass die Priester auch leben können und einfach dafür, dass Gottesdienst sie hier leben. Und haben sie wieder angefangen, wirklich auch ihre Gaben zu bringen, also Gott zu geben. Und dann plötzlich kommt jemand und sagt dem Hiskia, du, seit wir das tun, geht es uns viel besser, viel besser. Plötzlich haben wir einfach von allem viel mehr. Ja, komisch, oder? Nein, nicht komisch. Das ist Segen, das ist einfach Segen. Das Gott schenkt. Das waren die Folgen von Gehorsam Hiskias. Und jetzt denken wir, ja, wunderbar, jetzt geht's einfach so aufwärts mit Hiskia. Wir dürfen nicht vergessen, die politische Situation war aber damals äußerst angespannt. Ganz schwierig. Das Nordreich wurde von den Assyrern, das war so die Weltmacht damals, Assyrien wurde das Nordreich, also 10 Stämme, wurden erobert. Samaria war ihre Hauptstadt, sie wurde belagert und dann erobert und die Leute wurden weggeführt in die assyrische Gefangenschaft. Das hat Hiskia miterlebt, dass eigentlich in unmittelbarer Nachbarschaft haben die Assyrer sich schon ausgebreitet. Die stehen direkt eigentlich vor meiner Grenze, die assyrische Armee. Und er wusste natürlich, Assyrien möchte alles erobern. Die geben sich ja nicht zufrieden mit dem Nordreich. Die möchten ja mein Reich genauso einverleiben. Und er musste auch schon Gebiete abtreten, er musste auch schon Tribut zahlen. Also es war eine ganz angespannte Situation. Wie lange kann sich Hiskia halten als politisches, freies Land? Und wann wird die Falle von Assyrien zuschnappen und sie werden auch in Gefangenschaft kommen? Das war die Situation. Aber Hiskia trotz allem, trotz dieser angespannten, schwierigen Situation, wo es nicht so einfach war, mit den Assyrern umzugehen, musste auch ein Stück nachgeben, hat er diese Reform durchgezogen. Und dann kamen die Assyrer. Die Assyrer kamen, haben Juda angegriffen. Ganz schwierig, was jetzt kam. Die Reaktion von Hiskia war, als er die Armee vor der Stadt sah, sich da aufgespielt hat. Zehntausende von Kriegern standen da. Da fiel ihm auf der einen Seite wohl das, wie sagt man, das Herz in die Hosen. Sagt auch der Text, wenn man so alles liest, merkt man, das ging nicht spurlos an Hiskia vorüber. Das hat ihn zutiefst erschüttert. Wenn das so mit eigenen Augen sieht, oder jetzt kommt eine gewaltige Kriegsmanagerie auf mich zu. Und unsere Armee ist ganz klein. Wir noch sehen, das wurde ihm ja danach vorgehalten. Was hat da? Du hast hier eigentlich nichts entgegenzusetzen. Du hast wirklich keine Chance. Und er sah das. Und dann ist schon beeindruckend die Reaktion von Hiskia, wo er sagt dem Volk, seid zuversichtlich und mutig, denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er, eben die assyrische Streitmacht, Sanherib als König, er hat nur Menschen auf seiner Seite, uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Seine Zuflucht. Jetzt muss ich einfach Gott vertrauen, auch wenn die äußeren Umstände jetzt ganz schwierig sind, wenn da unglaublicher Druck ist. Ich kann nicht anders. Jetzt wird mein Glaube an Gott auf die Probe gestellt. Und er drückt das aus und sagt, jetzt kann ich nur noch auf diesen lebendigen Gott sehen. Und macht dem Volk Mut, auch sich selber. Eigentlich auf unserer Seite steht eine viel, viel größere Macht. Also auf der Seite der Assyrer, da sind Menschen, da sind Zehntausende von Kriegsleuten, da sind Streitwagen, da ist eine ganze Armada, die da ist. Aber auf unserer Seite steht mehr. Die andere Seite, die Assyrer haben auch etwas gesagt. Das habe ich hier grün eingeblendet. Sie sprachen über den Gott Jerusalems, als wäre er einer der fremden Götter, die doch von Menschen gemacht sind. Man darf nicht vergessen, in dieser ganzen Auseinandersetzung von Hiskia kam er ins Gespräch mit dem assyrischen Feldherrn, mit dem Stellvertreter vom assyrischen König. Und dann hat man dem Hiskia gesagt, wir haben jetzt bis jetzt alle Länder eingenommen. Und all diese Länder hatten auch ihre Götter, oder? Baals und Moloch und wie die alle hießen. Und wir haben die alle erobert und haben diese Götter einfach vernichtet. Und wir werden das mit eurem Gott auch tun. Da ist nur einen mehr, dem wir den Kopf abschlagen. Und dann verliert er seine Macht und wir werden euch erobern. So haben sie über den lebendigen Gott gesprochen. Also da war Hiskia dazwischen oder so. Was ist jetzt? Wer hat recht? Wie geht das aus? Und wisst ihr, es ist schon eigentlich, ist noch bezeichnend, dass alles traf ein, nachdem Hiskia bewiesen hat, ich bin Gott treu. Ich will ihm einfach von ganzem Herzen nachfolgen. Es ist spannend formuliert. Ich springe einfach so dieser Geschichte herum oder merke, da ist so unglaublich viel aufgeschrieben in viel Raum ein, weil es so wichtig ist. Vielleicht motiviere ich euch, das mal nachzulesen, diese Kapitel. Da heißt es, nach diesem Ereignis, um dieser Treue, also nach der Treue von Hiskia, kam Sanherib, der König von Assyrien oder Assur, und er drang in Juda ein und belagerte die festigen Städte und gedachten, für sich zu erobern. Also das hat mich noch so bewegt, oder? Es steht wirklich wörtlich nach diesen Ereignissen und dieser Treue. Also, wir würden eigentlich sagen, jetzt war Hiskia Gott treu, oder? Er war ihm gehorsam. Und die Folge ist, dass Gott jetzt einfach schützt, oder? Und dass Gott einfach jetzt die Feinde abwehrt. Dass die gar nicht kommen, dass man die gar nicht sieht, oder so einfach, dass wir jetzt Ruhe und Friede haben. Und jetzt steht hier genau das Gegenteil. Nachdem Hiskia seine Treue Gott gegenüber bewiesen hat, kam der Angriff. Kam die ganz große Probe. Und da ging etwas ab. Also wenn man diese Texte liest, das ist schon sehr beeindruckend. Dieser König von Assyrien hat Hiskia gesagt, deine Worte, die du sagst, Gott wird uns beschützen, eben auf unserer Seite steht der lebendige Gott, das sind nur Worte, das ist keine Kraft. Nur Worte, du machst nur leere Worte. Schau mal, ich mache nicht leere Worte. Hinter mir stehen Zehntausende von Kriegern. Das sind nicht leere Worte, da ist eine reale Macht. Ja. Das war ein Frontalangriff auf das Vertrauen von Hiskia in diesen lebendigen Gott. Jetzt wurde sein Vertrauen total geprüft, oder nicht? Aber es ging noch weiter. Er sagt ihm, Hiskia, denk daran, niemand wird dir jetzt zu Hilfe kommen. Wenn man so angegriffen wurde damals, dann hat man herumgeschaut, oder gibt es Verbündete? Ein so Verbündeter war damals, oder nicht, eine Möglichkeit, eine eventuelle Möglichkeit war Ägypten. Konnte man um Hilfe rufen, sich mit ihm verbünden, weil es sich auch bedroht fühlt mit Assyrien. Aber der Sanherib sagte Hiskia, vergiss Ägypten, der ist schon besiegt. Den kannst du vergessen, der wird dir nicht helfen. Was machst du jetzt, Hiskia? Schau mal, ja, hast keine Chance. Dann sagt er ihm, du hast nur ein kleines winziges Heer. Deine Armee ist so schwach. Und jetzt fordert er ihn heraus und sagt, wenn ich dir 2000 Pferde schicke, oder Kriegswagen, oder? Du hast ja nicht einmal die Besatzung dazu. Und wenn ich dir 2000 schicke, das ist für mich wie nichts, oder? Auf die kann ich noch verzichten, aber du hast so ein kleines Heer, du könntest das nicht einmal bestücken mit Kriegsleuten, die das einsetzen können. Also er verhöhnt ihn. Dann kommt eben dieses Gerede von den anderen Göttern, oder sagt, wir haben alle anderen Götter bis jetzt besiegt. Die Völker, die ich besiegt habe, auch ihre Götter angerufen und das hat ihnen nichts geholfen. Bei dir wird es auch so sein. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt kommt der absolute Höhepunkt von diesem Angriff. Er sagt, wenn du sagst, Jahwe ist auf unserer Seite, eben dieser lebendige Gott, der Gott Israels, dann irrst du dich. Dieser Gott hat mir befohlen, euch zu erobern. Boah. Boah. Das war so wie der Höhepunkt, oder? Und merkt man, das Vertrauen von Hiskia in diesen lebendigen Gott wurde wirklich aufs Extremste geprüft. Und nicht nur in Worten, sondern das Säbelrassen war hörbar und sehbar. Diese Armee stand vor Jerusalem. Und Hiskia wusste ganz genau, die Kriegstaktik war einfach Jerusalem zu umzingeln und die Ader abzuschneiden der Versorgung dann. Und das hat Sanherib dem Hiskia klar gesagt, ihr werdet einfach grausam verhungern. Ich sage jetzt nicht die Worte, die ihr dazu benutzt, die sind zu Grund, die sind nicht so appetitlich. Ich sage, ihr werdet wirklich zugrunde gehen. Verhungern. Und verhungern ist ein ganz schrecklicher Tod. Schrecklich. Also das war die Situation für Hiskia. Und Hiskia, ja, er wurde herausgefordert. Und jetzt geht Hiskia in diese Situation ins Gebet. Er verbündet sich mit Jesaja und dann betet er. Dann betet er zum Herrn, Herr Gott Israels, der du zwischen Cherubin thronst. Du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Höre meine Worte, Herr, höre mich. Öffne deine Augen, Herr, sieh. Interessant, wie er einsteigt, oder? Er ruft sich in Erinnerung, Gott ist der Lebendige. Er steht über jedem Königreich. Er steht auch über Assyrien. Er ist der große Herr. Ruft sich das in Erinnerung. Und jetzt spürt man auch, es geht hier eigentlich nicht um Hiskia. Und über sein Überleben auch. Aber eigentlich geht es hier jetzt um die Ehre Gottes. Wenn Assyrien Jerusalem erobert, in dieser Situation, wo Hiskia sagt, ich vertraue diesem lebendigen Gott, dann geht es um die Ehre Gottes. Dann wird die Ehre Gottes hier beschädigt. Und Hiskia ruft sich das in Erinnerung. Er ist der große lebendige, mächtige Herr, er steht über jedem Königreich. Und dann sagt er schon seine Not, oder? Merkt man. Höre meine Worte, Herr, erhöre mich, öffne deine Augen, oh Herr, sieh die Assyrer, sieh mal dieses riesige Herr, schau dir das an. Merkt man, dieser Schrei, oder? Hiskia war auch nur ein Mensch mit Emotionen. Das ging nicht einfach so kalt an ihm, ja, kein Problem, so. Nein, nein, er hat sich in Sacktuch gekleidet. Er hat zum Ausdruck gebracht, ich bin mit meinen Möglichkeiten total am Ende. Er hat seine Krone und sein Zepter demonstrativ abgelegt, hat sich in Sack eingekleidet und gesagt, ich kann nicht mehr. Jetzt muss Gott eingreifen. Das ist manchmal gut, wenn Gott uns in diese Situation führt, oder? Ich habe schon einige solche Situationen erlebt. Einfach, ich sage so, mit Rücken zur Wand Erlebnissen, oder? Steht man mit dem Rücken zur Wand und sieht keine Lösung mehr, keine Chance, weiß nicht mehr, wie weiter. Das ist nicht so angenehm. Nicht so angenehm. Nur noch dieser Schrei zu Gott. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wenn Gott dann eingreift, ist es umso schöner. Eigentlich die schönsten Geschichten, die tiefsten Erfahrungen, die wir mit dem lebendigen Gott machen, werden in großen Schwierigkeiten geboren. Spannend, oder? Ist gar nicht so gut, wenn es uns immer nur gut geht. Luther hat einmal gesagt, wer den Teufel zerstören will, dem schenkt er lauter gute Tage. Ja, Volk ist es ja gerade ein Beispiel, wenn es ihnen gut ging, dann haben sie Gott relativ schnell vergessen. Und die Schwierigkeiten, dieses mit dem Rücken zur Wand zu stehen, diese Grenzen, die uns manchmal gesetzt sind, gesundheitlich, finanziell oder in irgendeiner Form, Gott lässt das ganz bestimmt. Machen wir ganz bestimmt zu. So wie bei Sanherib bzw. Hiskia. Nach der Treue von Hiskia kam der Angriff auf das Vertrauen des lebendigen Gottes. Hiskia betet, er fährt mit seinem Gebet weiter, hält eben Gott vor, die haben Götter dieser Völker ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine Götter, sondern nur Holz und Stein von Menschen geschaffen, die konnten sie vernichten. Ja, die sagen schon, wir haben jeden Gott besiegt, jedes Volk, aber es waren ja gar keine richtigen, das war ja nicht Gott. Herr, unser Gott, rette uns von seiner Macht, dann werden alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein Herr und Gott bist. Merkt man wieder, es geht ihm um die Ehre Gottes, oder? Dann werden die Menschen erfahren, du bist wirklich der Mächtige, der lebendige Gott. Das ist ein Schrei und dann greift Gott ein. Hiskia musste überhaupt nichts tun. Nichts tun. Sanherib, als er da vor Jerusalem stand, eben geprahlt hat mit seiner machtvollen Armee, bekam eine Nachricht, in einem anderen Teil deines Reiches ist was geschehen, er musste ganz abziehen mit seiner Armee. Dann hat der Hiskia einen Brief zurückgelassen und gesagt, freu dich jetzt nicht zu früh, ich werde garantiert wiederkommen. Das ist nur ein kleiner Zwischenfall, aber dann komme ich wieder. Kein Aufatmen. Aber dann sagt der Bibeltext, dann schickte Gott den Engel des Herrn und hat 185.000 Krieger von der assyrischen Armee einfach liquidiert. 185.000. Sind einfach umgekommen. Und Sanherib wurde von seinen Söhnen umgebracht. Vernichtet. Ohne dass Hiskia irgendetwas getan hat. Da hat Gott einfach ganz direkt eingegriffen. Und Hiskia, sein Vertrauen in diesen lebendigen Gott, hat sich belohnt. Hat sich gelohnt. Und ich glaube, wir machen Gott die größte Ehre, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Das ehrt Gott. Wir müssen uns immer wieder dazu durchringen, oder? Eben gerade, wenn wir unter Druck sind. Aber für mich ist so ein Leitspruch, der mich schon seit vielen Jahren begleitet, aus Psalm 84. Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Also, der Mensch, dem geht es gut, der wirklich Gott als seine Kraft, als seine Stärke hält. Gerade auch unter Druck und Schwierigkeiten. Und so fordert mich Hiskia schon auf. Er fordert mich heraus als mutmachendes Beispiel. Es lohnt sich, das Vertrauen auf diesen lebendigen Gott zu setzen. Und jetzt möchte ich noch einen Gedanken einschieben zum Abschluss. Bibelkenner wissen, wenn im Alten Testament Engel des Herrn erscheint, dann ist es die menschliche Gestalt von Jesus Christus. Ich kann das jetzt nicht länger ausführen. Aber hier hat eigentlich Gott in Jesus Christus Hiskia vor der größten Gefahr errettet. Eigentlich hat Jesus diese Schlacht geschlagen. Schon damals bei Hiskia. Und das bringt mich einfach zu diesem Gedanken. Das war eigentlich noch ein leichtes, sage ich jetzt mal, für die Mensch, für Jesus im Alten Testament diese assyrische Armee zu schlagen. Für uns hat Jesus eine viel anspruchsvollere Schlacht geschlagen. Die hat ihm alles abverlangt. 33 Jahre als normaler Mensch hier auf dieser Welt zu leben. Als der große, allmächtige Gott. Das ist schon etwas, oder? Muss man mal vorstellen. Seinem Vater zu gehorchen. Wenn der Vater sagte, du musst noch die Werkstatt wischen am Abend. Dann hat Jesus die Werkstatt gewischt. Als der allmächtige Gott, eins mit dem Vater. Also wenn ich mir das mal vorstelle, denke, was läuft da? Aber das ist ja nur das eine. Dann gibt Jesus sich freiwillig als Opfer für meine Sünden am Kreuz hin. Das ist die größte Schlacht, die herausforderndste Schlacht. Das war der größte Feind. Die Sünde in uns. Diese verderbliche Kraft, die den ewigen Tod bewirkt. Und das hat Jesus am Kreuz für uns besiegt. Und deshalb, ich bin einfach aufgefordert, jetzt auch an dieser Stelle, Jesus total zu vertrauen. So wie Hiskia damals, ich vertraue Jesus. Ich vertraue Jesus im Blick auf mein Leben nach dem Tod. Er hat es getan. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann es nur dankbar im Glauben, im Vertrauen annehmen. Mehr kann ich nicht. Und dann darin leben. Es ist Jesus. Das einige Gedanken zu einer spannenden Geschichte, Hiskia, nachzulesen, 2. Könige 18, 2. Chronike, ab Vers 9 und ab Kapitel 29. Oder den Propheten Jesaja ab Vers 36, merkt er einen großen Raum ein. Aber es ist so mutmachend. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Amen.